Ich lese uns Hebräer 11, den 30. Vers. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass wir diesen Abend in deinem Namen, unter deinem Namen, in deinem Schutz und Schirm, deiner Gnade, in deinem Licht verbringen dürfen. Wir danken dir, dass wir frei und unverboten in unserem Land noch zusammenkommen können. Wir bitten dich, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst. Wir danken dir, dass du auch heute uns suchst, dass du Interesse an uns hast, dass du in deiner Liebe zugewandt bist, dass dein endgültiges und absolutes Ja über deiner Welt ist und über uns. Du hast es bewiesen durch die Sendung deines Sohnes, durch seine Hingabe, seine Auferstehung. Und wir danken dir auch für unseren Bruder, danken dir für Holger Steue, bitten dich für ihn, dass du ihm Vollmacht und Freimut und Weisheit gibst und prophetische Rede, um die Herzen zu bewegen und zu treffen von dir her. Nimm alles Störende weg, nimm diesen Abend in deine Hand, segne uns und hab da auch von Herzen Dank, dass du bei all den anderen Bibelstunden bist, die jetzt stattfinden. Danke für deine Treue, danke, dass du überbitten und verstehen tust. Du wunderbarer, du treuer Herr. Amen.
Heute sind Städtereisen ja überaus beliebt und ich möchte diesen Trend heute Abend nutzen und mit euch, mit Ihnen eine kleine Reise machen in eine biblische Stadt mit einer großen Geschichte. Und ausnahmsweise meine ich damit jetzt einmal nicht Jerusalem, sondern Jericho. Ich möchte euch heute mit nach Jericho nehmen, um dort in Jericho den Spuren Gottes in seiner Heilsgeschichte nachzuspüren. Und ich bin nachdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ich also bis 30 wirklich fertig sein muss. Und ich werde deshalb diese Stadtreise mit euch machen, so wie Eckhard Meyer mit uns früher immer die Israelreisen gemacht hat. Ich sehe, viele kennen das. Keine Toilettenpausen, keine Kaffeepausen, einfach durch. Und so machen wir das heute Abend auch und wollen auf diese Weise Jericho etwas erkunden. Jericho ist die erste Stadt, die von Israel bei der Landnahme unter Josua erobert wurde. Und Jericho ist auch die erste Stadt gewesen, die Israel im Rahmen des Sechstagekrieges 1967 erobert hat. Und Jericho war auch die erste Stadt, die Israel im Rahmen der Verträge von Oslo 1994 an die palästinensische Autonomiebehörde zurückgegeben hat. Also das müssen wir uns mal klar machen. Die erste eroberte Stadt unter Josua, die erste eroberte Stadt im Sechstagekrieg und die erste Stadt, die sie dann wieder an die Palästinenser zurückgegeben haben. Das macht schon deutlich, mit dieser Stadt hat es etwas Besonderes auf sich. Jericho ist durch ihre Lage im Jordangraben auch die tiefstgelegenste Stadt der Welt und sie gilt auch als die älteste Stadtgründung der Welt. Da streiten sie sich immer noch ein bisschen mit Damaskus, aber wir lassen das heute mal so stehen. Jericho lag nur eine Tagesreise von Jerusalem entfernt und war für die jüdischen Pilger auf ihren dreimal jährlich ja zu besuchenden Wallfahrtsfesten in Jerusalem die letzte Station vor dem beschwerlichen Anstieg nach Jerusalem. Und diese Route Jericho-Jerusalem, die greift unser Herr dann ja auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter auf. Also Jericho wird sehr häufig in der Bibel erwähnt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und wir beginnen jetzt einfach mal unsere kleine Stadtreise mit Jericho im Alten Testament und schauen dann, wie weit uns unsere Füße tragen. Das erste Mal lesen wir von Jericho im Vorfeld der Landnahme. Israel lagert am Ostufer des Jordan. gegenüber von Jericho. Das wird immer wieder betont in dem biblischen Text. Israel lagert gegenüber von Jericho. Eine spannende Situation. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung steht Israel unmittelbar vor dem Einzug in das verheißene Land. Und Israel lagert jetzt in Erwartung dieses Einzuges noch jenseits des Jordan bei Jericho in den Ebenen Moabs in Schittim. Und interessant für die Bibelleser unter euch, und ich hoffe, das sind die meisten unter euch, der gesamte biblische Bericht von 4. Mose 22, das ist die Sache mit Bileam, bis zur Überquerung des Jordan in Josua 3, Vers 1. Dieser gesamte Bericht spielt sich dort in Schittim ab, gegenüber von Jericho. Von 4. Mose 22, alles 5. Buch Mose, bis dann hin zu Josua 3, Vers 1. Die ganze Zeit lagert Israel dort in Schittim gegenüber von Jericho. Und das Erste, was uns die Bibel hier berichtet, was passiert ist gegenüber von Jericho, ist die Sache mit Balak und mit Bileam. Balak, der Moabiterkönig, merkt, er kann Israel militärisch nicht beikommen. Und er versucht es deshalb also mit einer ganz merkwürdigen Art und Weise. Er möchte den Propheten Bileam dingen, damit der Israel verflucht und auf diese Art und Weise er Israel besiegen kann. Er schickt eine Gesandtschaft zu diesem Propheten Bileam und bittet Bileam, komm zu mir, um dieses Volk Israel zu verfluchen. Und Bileam macht jetzt etwas ganz Vorbildliches. Er sagt, ich kann nichts tun, was Gott mich nicht tun heißt. Da müssen wir erstmal eine Nacht drüber schlafen und ich warte, was Gott heute Nacht zu mir reden wird. Das fand ich immer sehr vorbildlich. Da kommt kein Reflex, keine schnelle Entscheidung, da kommt ein Abwarten, ruhig auf das warten, was Gott dazu sagt. Das war etwas, das hat mir eigentlich unglaublich an diesem Bileam gefallen. Und dann redet Gott zu ihm auch in dieser Nacht und sagt, dieses Volk Israel ist von mir gesegnet, ziehe nicht hin. Und das sagt Bileam, dieser Gesandtschaft am nächsten Tag, die ziehen ab und Balak ist also empört und denkt sich, naja, das Geld hat noch nicht gereicht und die Leute waren noch nicht hochrangig genug, probieren wir gleich nochmal. Und dann gibt es eine noch höherrangige Gesandtschaft mit noch mehr Geld im Gepäck und nochmal hin, Bileam, komm mit, Israel zu verfluchen. Und jetzt kommt der entscheidende Knick in der Geschichte. Eigentlich hat Gott zu Bileam klipp und klar geredet, nein, bleib hier, dieses Volk ist von mir gesegnet. Punkt. Und wir lesen im 2. Petrusbrief, dass Bileam aber das Geld und die Ehre liebte. Und vom Neuen Testament her kriegen wir jetzt Licht in das, was in Bileam eigentlich im Innern vorging, was uns dort im biblischen Bericht 4. Mose 22 gar nicht erwähnt wird. Der 2. Petrusbrief, der erklärt was darüber. Der Bileam will eigentlich gehen. Er möchte die Ehre, er möchte das Geld, er möchte gehen. Und deshalb sagt er, ach, fragen wir Gott einfach nochmal. Und das ist der Fehler. Denn Bileam fragt Gott nicht noch einmal, weil er wirklich sich Gottes Willen vergewissern möchte. Sondern er fragt Gott noch einmal, weil er die Sache irgendwie doch dahin kriegen möchte, wie er sie eigentlich will. Und er möchte auf irgendeine Art und Weise das so hinbiegen, dass er machen kann, was er will, ohne dass das in zu krassem Widerspruch mit Gott steht. Und dann lesen wir, dass Gott jetzt in dieser zweiten Nacht ihm sagt, okay, geh. Und dann zieht er los am nächsten Morgen auf seiner Eselin. Und dann heißt es, und der Zorn des Herrn entbrannte wider Bileam. Und früher dachte ich immer, na wieso, Herr, du hast doch gesagt, er kann gehen. Warum entbrennt jetzt dein Zorn? Bis mir klar geworden ist, das erste Reden Gottes in der ersten Nacht, das entsprang dem eigentlichen Willen, dem Wohlgefallen Gottes. Und da sagt er, nein, geh nicht. Und dann sieht er das Herz des Bileam, das der unbedingt will. Und dann spricht er in dieser zweiten Nacht ein Ja. Aber dies ist nur das Ja seiner Zulassung. Er sendet Bileam nicht, aber er lässt es zu, dass Bileam geht, weil er erkennt, dass Bileam in seinem Herzen das unbedingt will. Und so lässt Gott ihn diesen so unbedingt heiß begehrten Weg gehen und spricht sein Ja. Aber es ist nicht das Ja der Sendung, sondern es ist nur das Ja der Zulassung Gottes. Und deshalb entbrennt hier über diesem Weg des Bileam, der nicht in Gottes eigentlichem Willen ist, der Zorn Gottes über ihn. Und als Bileam auf seinem Esel reitet, da stellt sich ihm ein Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in den Weg. Und der Esel sieht diesen Engel. Er sieht die Gefahr und weicht rechts aus über Stock und Stein, über Feld und Wiese. Und Bileam tobt, schimpft mit dem Esel, haut auf ihn ein, bringt ihn auf den Weg zurück. Es geht weiter. Dann wird der Weg immer schmaler. Sie kommen durch einen Weinberg durch, Mauern rechts und links. Und wieder steht der Engel des Herrn ihm mitten im Weg. Der Esel sieht ihn und drängt sich jetzt ganz an der Außenseite, an der Mauer, an diesem Engel vorbei, so dass Bileams Bein dann noch verletzt wird an der Mauer. Und Bileam flucht und schimpft und schlägt auf den Esel ein. Und es geht weiter. Und jetzt wird der Weg ganz schmal, ganz eng. Und wer steht wieder in der Mitte? Der Engel des Herrn. Und wer sieht ihn? Der Esel. Und wer sieht ihn nicht? Der Prophet. Der Esel weiß nun beim besten Willen nicht mehr, was er tun soll. Er streckt alle Viere von sich und legt sich nieder. Jetzt ist aber was los bei dem Bileam. Und jetzt öffnet Gott diesem Esel den Mund. Wäre das, ob er manch einem Esel, der hier vorne steht, manchmal tut. Er öffnet ihm den Mund und der Esel sagt, warum schlägst du auf mich ein? Und dann öffnet Gott dem Bileam die Augen und er erkennt, in welcher Gefahr er hier gestanden hat. Und wir sehen mit einmal, wer ist hier eigentlich der Esel? Der Prophet. Der Prophet. Und während wir noch darüber lächeln, schauen wir mit einmal in den Spiegel und denken, ja, wie oft sind wir selbst dümmer als dieser Esel? Da gehen wir auf unseren selbstgewählten Wegen, die wir unbedingt wollen, und gehen los und dann stoßen wir auf den Widerstand, auf das Entgegenstehen Gottes an irgendeiner Stelle. Und dann versuchen wir, dem auszuweichen, irgendwie über Stock und Stein, um nur wieder zurückzukommen auf diesen Weg. Und dann führt Gott unseren Weg immer enger. Und dann kommen wir an ihm schon nur noch vorbei unter Schmerzen. Aber wir gehen weiter. Bis wir dann an die Stelle kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und was tun wir dann? Schimpfen wir dann auf Menschen, auf Situationen, die uns hier im Weg stehen? Schimpfen wir gar auf Gott? Und merken überhaupt nicht, dass Gott selbst sich uns hier in den Weg stellt? Und warum tut Gott das? Wir lesen das in 4. Mose 22, Vers 32. Da spricht dieser Engel und wir sehen, dass es mehr ist als nur ein Engel. Es ist der Engel des Herrn, es ist wahrscheinlich Jesus selbst. Er sagt, siehe, ich selbst bin ausgegangen, der Hinweis auch auf Jesus. Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten. Ist aber enttäuschend, wir wollen Gott doch immer lieber so auf unserer Seite haben, der uns auf unseren Wegen vorwärts schiebt. Und jetzt tritt uns Gott mit einmal entgegen. Warum? Denn der Weg, auf dem du hier bist. Dein selbstgewählter Weg, den du so gerne gehen wolltest. Der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Das ist der Grund, warum Gott sich uns in den Weg stellt. Hören wir also auf zu schimpfen und zu schlagen und sprechen wir mit Bileam, wie er das in Vers 34 tut: Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Sind wir bereit, umzukehren, wenn Gott uns so entgegentritt? Wir lesen dann weiter davon, wie Gott es dem Bileam nicht gestattet, sein Volk zu verfluchen. Bileam darf zwar weiterziehen, weil er damit den geheimen Heilswillen Gottes erfüllen soll über sein Volk Israel, aber eben nicht, um es zu verfluchen, sondern um es zu segnen. Und Mose nimmt in seinen großen Abschiedsreden im 5. Buch Mose, wo er auch diese Begebenheit noch einmal vor Gott für das Volk reflektiert, da sagt Mose in 5. Mose 23, Vers 6 über diese Situation: Aber Jahwe, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören. Und Jahwe, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um. Denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Gott ist ein Gott, der Fluch in Segen umwandelt. Man könnte geradezu sagen, das ist Gottes liebstes Geschäft, Fluch in Segen umzuwandeln. Und so musste Bileam Israel dreimal segnen, anstatt es zu verfluchen. Balak, sein Auftraggeber, stellt ihn immer wieder auf einen bestimmten Berg, von dem aus er in einem bestimmten Blickwinkel Israel sehen konnte und sagt: Nun fluch los. Und dann kommt der Geist Gottes und Bileam segnet Israel. Balak rauft sich die Haare, zerrt ihn vom Berg runter und stellt ihn irgendwo auf einen anderen Berg, wo er von einem anderen Blickwinkel aus Israel anschaut. Jetzt aber fluchen und wieder segnen. Und dann ein drittes Mal wieder ein anderer Blickwinkel auf das Volk Israel. Jetzt aber fluchen und wieder kommt Segen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Warum immer drei verschiedene Stellen? Was ändert sich denn hierdurch? Und dann ist mir klar geworden, so versucht es auch der Teufel immer wieder, uns in einen Blickwinkel auf das Volk Israel zu bringen, das in uns Fluch statt Segen hervorruft. Und es gibt manch einen menschlichen Blickwinkel auf das immer noch unerlöste Volk Israel, aus dem heraus man zum Fluchen statt zum Segnen kommen könnte. Man könnte den Blickwinkel der Palästinenser nehmen, den Blickwinkel des Völkerrechts, den Blickwinkel der Humanität, ich weiß nicht was für Blickwinkel. Das sind aber alles menschliche Blickwinkel. Und das versucht Balak hier auszunutzen und das versucht der Teufel auch bei uns in unserer Beziehung zu Israel auszunutzen, uns in einen Blickwinkel zu stellen, wo wir zum Fluchen gegenüber Israel, unserem Herzen kommen und nicht mehr zum Segnen. Und Gott möchte, dass wir seinen Blickwinkel auf sein Volk Israel einnehmen. Und wir lesen hier, dieser göttliche Blickwinkel ist der Blickwinkel der Liebe. Denn Jahwe, dein Gott, hatte dich lieb. Es ist der Blickwinkel der Liebe. Es ist der Blickwinkel der Auswahl Gottes. Und es ist der Blickwinkel der Treue Gottes. Und aus diesem Blickwinkel heraus dürfen wir, auch das heute noch nicht erlöste Volk Israel, immer wieder segnen, auch wenn es Kritikwürdiges gibt. Gott wandelt Fluch in Segen. Und das tut er nicht nur bei Israel, das geschieht auch in unserem Leben immer wieder. Ich denke an die Josefsgeschichte, der Klassiker. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das war schlimm, das war böse, das war nichts Gutes. Den Bruder zu verraten, zu verkaufen in die Sklaverei, bis ins Gefängnis, in dieses unglaubliche Leid, das war böse, das war ein Fluch. Und Gott wandelt diesen Fluch in Segen. Ihr gedachtet, es böse zu machen, Gott aber gedachte, es gut zu machen und hat so eine große Errettung daraus hervorkommen lassen. Und ich denke jetzt an diese Karte, die bei mir auf dem Schreibtisch steht, die hat mir sehr gefallen. Gott macht aus Mist Dünger. Ja, so ist es. Das verstehen nur die Landwirte unter uns, scheint mir. Mist bleibt Mist. Und die Bibel fordert uns nicht auf, so zu tun, als wäre Mist kein Mist. Eine Krankheit ist eine Krankheit. Schmerz tut weh. Und schwere Wegführungen sind schwere Wegführungen. Da müssen wir nicht so tun als Christen, als wäre das nicht schwer, als wäre das nicht schlimm. Das ist Mist. Aber Gott nimmt diesen Mist und macht aus ihm den großen Dünger unseres Lebens. Dass die Dinge in unserem Leben reifen, die über die Kategorie dieses Lebens weit, weit hinausgehen. Und wie Paulus es mal sagt, eine über alle Maßen große Herrlichkeit wirkt. Gott macht aus Mist Dünger. Gott wandelt Fluch in Segen. Und wem das immer noch nicht reicht, der denke an das zentrale Heilsgeschehen überhaupt, das Kreuz von Golgatha. Der Mensch begeht die schlimmste denkbare Sünde. Er tötet Gott. Eine schlimmere Sünde hat auf diesem Planeten nicht stattgefunden. Und Gott nimmt diesen Fluch und macht sie zur Grundlage des Heils für deine ganze Schöpfung. Gott wandelt Fluch in Segen. Und das alles offenbart Gott anbruchhaft schon hier gegenüber von Jericho. Anbetungswürdig. Und noch etwas Anbetungswürdiges geschieht hier gegenüber von Jericho. Wir lesen von diesem ergreifenden Moment, wo Mose vom Berg Nebo aus einen Blick in das verheißene Land werfen, das Volk aber nicht hineinführen darf. 5. Mose 34, Vers 1 lesen wir das. Und warum darf Mose das Volk nicht reinführen? Weil er einmal daneben gehauen hat. Weil er zu dem Fels einmal, statt zu ihm zu reden, ihn geschlagen hat. Nur wir wissen, der Fels war der Christus, schreibt Paulus in 1. Korinther 10. Also die Handlung in ihrer Symbolhaftigkeit und Bedeutung war natürlich von einer enormen Auswirkung. Aber auf Mose bezogen war es einfach nur einmal daneben gehauen. Und deswegen darf er das Volk nicht ins verheißene Land ziehen, nach diesen 40 Jahren Plage, die er in der Wüste mit ihnen hatte. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir für Mose immer unheimlich leid getan. Das war nett von mir, aber völlig überflüssig. Denn die Geschichte von Mose, die endet ja nicht auf dem Berg Nebo. Wo finden wir ihn denn wieder? Auf einem anderen Berg. Auf dem Berg der Verklärung, wo er mit Jesus den viel größeren Einzug in ein viel größeres verheißenes Land bespricht, seinen Ausgang in Jerusalem. Mose ist ja nicht raus, ist ja nicht tot, ist ja nicht vorbei, sondern Mose hat ja weiter Teil an diesem großen Heilsgeschehen seines Herrn. Aber Mose konnte und durfte das Volk Israel nicht ins verheißene Land führen. Warum nicht? Weil Mose der Repräsentant des Gesetzes ist. Und das Gesetz kann uns niemals in das Land der Verheißung bringen. Einmal daneben gehauen reicht. Wenn ich Leute in der Hauptverhandlung vor mir hatte, die haben einmal einen Menschen fast totgeschlagen. Die standen vor mir, da konnte ich auch nicht sagen, naja, die anderen 364 Tage im Jahr haben sie es ja nicht gemacht, gehen sie, schönen Tag noch. Ich kann mich ja nicht rausreden von all den Sachen, die ich nicht gemacht habe. Es zählt nur das, wo ich gegen das Gesetz verstoßen habe. Und wenn ich einmal daneben gehauen habe, dann muss ich einmal dafür die Konsequenz des Gesetzes tragen. Und hier sagt Gott, du hast meine Heiligkeit nicht beachtet. Du hast mich verunehrt vor dem ganzen Volk. Du kannst mein Volk nicht ins verheißene Land führen. Vordergründig, weil Mose gesündigt hat. Aber hintergründig, viel tiefer, weil Mose das Gesetz repräsentiert und Gott hier zeigen möchte, mit dem Gesetz und durch das Gesetz können wir das Land der Verheißung immer nur so von Weitem sehen. Da versuchen wir es immer wieder, es zu schaffen, es hinzukriegen, aber mehr als da mal reingucken von Ferne, klappt auf der Ebene des Gesetzes nicht. Immer wieder scheitern wir an uns selbst und merken, wir schaffen es nicht. Wir kommen nicht rein in das Leben, in das Land der Verheißung, das Gott uns eigentlich schenken will. Und darum muss Josua, der nicht nur dem Namen nach hier an Jesus erinnert, Josua ist ja Joshua, die alte, die hebräische Form hier von Jesus, der griechischen Form. Josua, Jesus ist derselbe Name. Und Josua ist nicht nur dem Namen nach, sondern auch der Funktion nach, jetzt der Typus für Christus. Er ist es, der das Volk in das Land der Verheißung bringt. Und so ist es Jesus, der uns in das Land der Verheißung hineinbringt. In die Rettung, in das Heil, in das Reich Gottes. Nie das Gesetz, nie unsere Leistung, nie unser Gehorsam, nie unsere Treue. Denn mit denen ist es alles nicht weit her. Jesus bringt uns rein. Mose kann es nicht. Wir stehen mit Mose nur auf dem Berg und schauen von Weitem rein. Sodass selbst das Nicht-Einziehen-Dürfen des Mose ins verheißene Land für uns heute pures Evangelium ist. Das alles offenbart Gott anbruchhaft schon hier gegenüber von Jericho. Jericho lag nahe einer Furt über den Jordan und hatte eine wichtige strategische Bedeutung. Für Israel war Jericho der Schlüssel zu Kanaan und die Bibel beschreibt die Einnahme der Stadt detaillierter als alle anderen Eroberungen. Wir lesen zunächst in Josua 2 von einer ganz besonderen Einwohnerin von Jericho, von der Hure Rahab. Die Kundschafter kommen nach Jericho, ja, und am besten kann man sich verstecken in einer Gastwirtschaft, in einem Bordell. Nichts anderes war das da. Und jetzt kommen die Soldaten des Königs von Jericho, die haben gehört, da sind Kundschafter da. Und jetzt hat diese Prostituierte die Entscheidung, wie sie mit der Situation umgeht. Und jetzt lesen wir was ganz Starkes von der. Sie versteckt die Kundschafter. Und sie sagt auch warum, in Josua 2, Vers 9. Ich habe erkannt, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Sie akzeptiert die souveräne Entscheidung Gottes. Und damit hat diese nicht-jüdische Prostituierte von Jericho den meisten Politikern und Theologen unserer Tage viel voraus. Ich habe erkannt, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Sie akzeptiert die souveräne Entscheidung Gottes. Und ihr Glaube findet seinen Ausdruck darin, dass sie die Kundschafter versteckt. So war es damals in Jericho, so war es im Dritten Reich und so wird es wieder im Reich des Antichristen sein, das Verstecken von Juden als Ausdruck des Glaubens. Wir lesen dann weiter in Josua 2, Vers 18 von dieser Schnur aus karmesinrotem Faden, den Rahab in das Fenster ihres Hauses bindet, um vor dem Gericht bewahrt zu bleiben. Ihr Haus stand auf der Außenmauer und hatte das Fenster nach außen und dort wurde in das Fenster diese Schnur aus karmesinrotem Faden Farbe hineingehängt. Und diese Schnur aus karmesinrotem Faden steht hier symbolisch wofür? Für das Blut Jesu. Klar, wie das Blut des Lammes in Ägypten über den Türpfosten. Genau dieselbe Funktion hat hier diese Schnur aus karmesinrotem Faden. Dieses Haus steht jetzt unter dem Schutz des Kreuzes und des Blutes Jesu, unter dem Schutz vor dem kommenden Gericht. Und das dürfen wir auch wissen. Es gibt einen Zorn Gottes, es gibt ein Gericht Gottes. Und da wird es noch ganz schwer hergehen über diese Welt. Und wir dürfen wissen, unser Leben steht unter dem Schutz des Blutes Jesu. Deshalb sind wir, so schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 1, errettet vor dem kommenden Zorn. Und deshalb kommt dieses Gericht und die Mauern fallen ein. Und da bleibt ein ganz kleines Stückchen Mauer bleibt stehen. Warum? Weil da die Architekten besser gearbeitet haben? Nein, weil da eine Schnur mit karmesinrotem Faden hing. Im Zeichen des Kreuzes des Blutes Jesu. Da ist unser Schutz vor dem kommenden Zorn. Da dürfen wir Gott immer wieder danken. Dieser Zorn, dieses Gericht Gottes kommt. Aber wir dürfen leben unter dem Schutz seines Blutes. Die Gnade Gottes, die geht aber noch weiter. Rahab wird nicht nur errettet, sondern Rahab heiratet dann einen Juden und bekommt mit ihm ein Kind. Und dieses Kind heißt Boas. Boas. Und dieser Boas, der heiratet eine Moabiterin mit Namen Ruth. Und die Moabiter sind genau das Volk, dessen König Balak war, der diese ganze Flucherei da veranlassen wollte. Merken wir, wie wunderbar die Gnade Gottes hier am Wirken ist? Aus dieser Ehe von Boas und Ruth kommt ein Urenkel hervor namens David. Und aus dieser Familie kommt irgendwann hervor wer? Jesus. Jetzt überlegt euch das. Gott nimmt eine nicht-jüdische Prostituierte und baut sie ein in die Bluts- und Genpool-Verwandtschaft seines Sohnes. Aus diesem Blut, aus diesem Genpool heraus wird Jesus einmal geboren vor David. So etwas macht die Gnade Gottes aus einer Prostituierten eine Stammmutter Davids und unseres Herrn. Wie ist das bei uns? Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, seinem Leib hinzugefügt werden, zu seinem Leib gehören. Das ist noch mehr. Eine engere Beziehung als zum Leib zu gehören, ist gar nicht denkbar. Und Jesus nimmt dich und mich, egal welche Vorgeschichte wir haben, und baut uns ein in seinen eigenen Leib. Macht uns zu einem Glied an seinem Leib. Das ist Gnade. Das ist anbetungswürdig. Und das alles offenbart Gott hier in Jericho. Wir lesen in Josua 5, Vers 10 dann, dass Israel nach der wundersamen Durchquerung des Jordan in den Steppen von Jericho lagert, gleich östlich von Jericho. Und dieser Ort, wo sie da lagern, im Anblick Jerichos, aber jetzt schon auf der anderen Seite des Jordans, dieser Ort heißt Gilgal. Dort in Gilgal feiern sie das erste Passafest im verheißenen Land. Und Gilgal heißt übersetzt Abwälzung. Und hier wird deutlich, die erste Station des verheißenen Landes ist ein Abbild auf Golgatha. Gilgal, Golgatha, Abwälzung. Gilgal ist der Ort, von dem Gott sagt, dass sie die Schande Ägyptens abgewälzt bekommen. Und wo sie dieses Passahlamm schlachten, das erste Mal im verheißenen Land. Und damit wird deutlich, die erste Station des verheißenen Landes ist Golgatha. Für jeden von uns. wenn es auch in unserem Leben um die Eroberung so manch eines Jericho, so manch einer Festung in unserem Leben geht, ist der Ausgangspunkt immer, immer wieder Golgatha. Anders werden wir Sieg in unserem Leben nicht erleben. Und dann kommen wir zur Eroberung von Jericho. Und wir lesen jetzt in Josua 6 von einer ganz erstaunlichen Eroberungsstrategie. Auf Befehl Gottes soll Israel mit der Bundeslade Jerichos Mauern 6 Tage lang jeweils einmal umziehen. Und am 7. Tag 7-mal. Sie sollen das Schweigen tun. Vermute mal, daran wäre das bei uns schon gescheitert mit der Eroberung Jerichos.
Schweigend.
Stellt euch das einfach mal vor, aus der Perspektive Jerichos. Ist schon so ein bisschen unheimlich, ne? Die ziehen da außen rum, keiner spricht ein Wort. Und die Bundeslade dabei als Symbol der Gegenwart Gottes. Den 1. Tag außen rum. Den 2., den 3. Und ich spüre das förmlich, wie jetzt die Israeliten schon mal so sich die Mauern angucken. Tut sich schon was? Sehen wir schon die ersten Risse? Nein, steht so stabil wie eh und je. 6. Tag, immer noch. Langsam wird es schon langweilig und auch ein bisschen frustrierend. Denn man fängt jetzt auch an, den Sinn des Ganzen zu hinterfragen. Wir drehen da sinnlose Kreise und nichts passiert. Was soll das? Steht auch in keinem militärischen Handbuch. Ist einfach nur irgendwo völlig unverständlich. Und dann am 7. Tag, 1. Runde, 2. Runde, 3. Runde, 6. Runde. Jetzt aber kein Riss, kein Mucks, nichts. Wann fallen die Mauern Jerichos? Nach der 7. Runde. Erst nach der 7. Runde. Und so muss auch unser Glaube lernen, auf Gottes Stunde zu warten. Es gibt auch manch ein Jericho, manch eine Festung in unserem Leben, die wir einnehmen müssen, die uns Not macht, die uns im Weg steht. Und dann führt Gott uns in unserem Leben einige sinnlos scheinende Runden. Und wir fragen uns wirklich, was soll das? Einen Sinn konnten die damals nicht darin erkennen. Das können wir heute oft auch nicht. In den manchmal endlos scheinenden Runden um unsere persönlichen Jerichos ist gerade das eine Anfechtung. Das macht doch keinen Sinn, hier immer wieder nur so rumzuziehen und meine Runden zu drehen. Doch, Glaube zeigt sich darin, dass wir auf Gottes Zeitpunkt warten, wenn Gott eingreift. Und interessanterweise, 6 ist die Zahl des Menschen. Am 6. Tag wurde der Mensch geschaffen. Und darum geht es eben nicht an 6 Tagen. Es musste der 7. Tag sein. Denn Gott möchte deutlich machen, aus der 6, aus den Möglichkeiten des Menschen heraus, werden die Mauern Jerichos nicht fallen. Das geht nur bei der 7, bei der Zahl der göttlichen Vollendung. Am 7. Tag, Gott vollendete all sein Werk und ruhte an diesem Tag. Darum in der 7, das ist das, was sich symbolisch hinter verbirgt. Aber für unseren Glauben bedeutet das, dass wir es aushalten müssen, sinnlos scheinende Runden in unserem Leben im Vertrauen auf diesen Gott zu drehen, der zu seiner Zeit eingreifen und auch die Mauern unseres Jerichos zum Einstürzen bringen wird. 1400 Jahre später kommt Jesus nach Jericho. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat er diesen 7-stündigen Weg von Jericho nach Jerusalem ja bereits zum Rahmen seiner Geschichte gemacht. Jetzt zieht Jesus selbst ein letztes Mal diesen Pilger, diesen Wallfahrtsweg von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und jetzt steht er genau an der Stelle, an der Israel, als es in das verheißene Land kam, dieses erste Passafest gefeiert hat. Jetzt steht er da als das wahre Passalamm und richtet seinen Blick auf Jerusalem. Und er sagt seinen Jüngern, in Lukas 18, Vers 34 lesen wir davon, dass es jetzt an sein Leiden und Sterben geht, Kreuz und Auferstehung. Er steht an dem Ort des ersten Passafestes bei Jericho mit dem Blick auf Jerusalem und möchte seine Jünger teilhaben lassen an diesem letzten Weg auf dieser Erde. Dann lesen wir in Vers 34, Lukas 18, 34 von den Jüngern: Sie verstanden nichts von diesen Worten. Diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Wie oft geht's unserem Herrn mit uns auch so? Ja, wir verstehen so oft nicht. Und interessanterweise im nächsten Vers, was geschieht? Da sitzt ein Blinder am Weg und ruft: Herr, heile mich. Und es ist kein Zufall, dass jetzt die Heilung des Blinden kommt. Sondern damit soll deutlich werden, solche blinden Menschen sind wir alle von Natur aus. Dieser Blinde sitzt da, stellvertretend für die Jünger damals, für das Volk Israel und für uns. Und gerade wenn es um die Kreuzeswege in auch unserem Leben geht, dann begreifen wir oft gar nichts mehr. Und jetzt zieht Jesus da ein in Jericho. Er hat dieses große Heilswerk vor Augen und dann schreit dieser Blinde: Herr, hilf mir! Dann lesen wir: Und Jesus blieb stehen. Das habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. Also ich bin ganz sicher, also wenn ich fokussiert bin auf eine Aufgabe, dann rausche ich da durch und sehe keinen rechts und keinen links. So wertvoll ist bei Jesus jeder Einzelne, dass unser Herr in der totalen Fixierung auf sein Heilswerk trotzdem an diesem einen Blinden in seiner persönlichen Not nicht vorbeigeht. Das ist unser Herr und das gilt jedem von uns. Und er fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, jetzt könnte man antworten: Ja, siehst du das nicht? Das ist doch wohl ganz klar, was ich will. Aber Jesus möchte, dass der Glaube lernt, konkret auszusprechen, was er von seinem Gott will. Herr, dass meine Augen aufgetan werden. Natürlich unterordnen wir uns dem Willen Gottes, wie Jesus in Gethsemane immer wieder neu: Herr, dein Wille geschehe. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir jetzt mit einmal immer nur in diesen Allgemeinformulierungen reden, sondern unser Herr steht auch vor uns und fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Und auch wenn wir unseren Willen nicht durchsetzen wollen mit dem Kopf gegen die Wand, soll Glaube vor unserem Herrn konkret formulieren, ausdrücken, was er will, das ist Glaube. Konkret ihm zu sagen: Herr, das ist wichtig. Dann lesen wir, wie Jesus innerlich bewegt diesen Blinden heilt. Ja, und dann zieht Jesus in Jericho ein. Jetzt kommen wir an die Stelle, an die man eigentlich bei jedem Besuch von Jericho kommt. Man muss zum Maulbeerfeigenbaum. Anders geht's nicht. Zu diesem Baum, auf dem einst Zachäus gesessen hat. Wir lesen, dass Zachäus Jesus sehen will. Und wir lesen, dass Zachäus Jesus nicht sehen kann, zu Jesus nicht durchdringt. Warum nicht? Wegen der Menschen, die um Jesus herum waren. Das hat mich getroffen. Da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht heute auch noch so? Dass die Menschen um Jesus herum anderen im Weg stehen, die zu Jesus wollen? Herr, vergib mir. Lass mich bitte kein Mensch sein, der anderen im Weg steht, die zu dir wollen. Und dann das Großartige: Zachäus könnte ja jetzt sagen, ja, da sieht man es mal wieder, die Leute um Jesus rum, die stehen nur allen im Weg und verhindern nur alles und mir reicht's, ich gehe. Das finden wir in unseren Gemeinden nicht selten. Menschen, die so abwinken und sagen, lass mal. Aber Zachäus will zu Jesus und lässt sich von dem Bodenpersonal Jesu nicht abschrecken und klettert auf einen Baum. Und Jesus sieht ihn und sagt, komm runter, steig herab, denn heute will ich bei dir einziehen. Und Zachäus stieg herab mit Freuden und nahm Jesus in sein Leben auf und von da ab wurde alles anders. Wie wäre das bei uns gelaufen? Ich denke, es gibt viele in den Gemeinden, die sitzen auf so einem Baum und beobachten alles sehr genau, was da so falsch gemacht wird, was da so schief läuft, was man kritisch anmerken müsste. Es gibt viele Menschen, die sitzen auf so einem Baum, auf ihrem Beobachterstatus. Aber Jesus möchte nicht, dass wir auf unseren Bäumen sitzen und immer nur alles beobachten und kritisch beäugen und anmerken. Jesus möchte, dass wir runterkommen von unseren Bäumen, ihn aufnehmen und mit unserem ganzen Leben ihm zur Verfügung stehen. Und ich wünsche, dass jedem Einzelnen von uns heute, der vielleicht aufgrund bestimmter Erfahrungen und wie auch immer in der Gemeinde und mit den Menschen um Jesus rum sich zurückgezogen hat auf seinem Baum und alles nur noch so aus Distanz heraus betrachtet. Für dich ist das heute der Satz, komm runter von deinem Baum. Jesus möchte mehr. Mehr für dich, mehr in dir und mehr durch dich tun, als dich nur auf so einem Baum im Beobachtungsstatus zu haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass Jericho nachwirkt und wir das ein oder andere von Gott aus Jericho auch in unserem Hier und Heute in Langsteinbach entdecken. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir beten dich an über den Schatz deines Wortes, über all den wunderbaren Dingen, über diesen Reichtum, den wir alleine nur entdecken, wenn wir so eine kleine biblische Stadt mal ein bisschen durchstreifen in deinem Wort. Was alles an Heil und Gnade, an Größe und an Offenbarung deiner selbst hier verborgen ist. Herr, wir beten dich an, wir loben dich, wir danken dir und wir bitten dich, dass du auch unser Leben ganz neu in Bewegung setzt, dass wir von den Bäumen runterkommen, auf die wir uns zurückgezogen haben, dass wir nicht aufgeben bei den sinnlos scheinenden Runden unseres Lebens um die Mauern unseres Jerichos, sondern dass wir dranbleiben an dir, warten, durchglauben bis zu dem Moment, wo du eingreifst, deine Verheißung erfüllst und auch die Mauern unseres Jerichos zum Einstürzen bringst. Herr, wir loben deinen Namen. Amen.